Moin und herzlich willkommen zu der ersten Folge Sportkonferenz. In dieser Folge ist Oliver Bär zu Gast. Wir sprechen über die Zeit als Spieler, die Aufgaben als Trainer, also unter anderem bei 1860 und den Nachwuchs. Ich persönlich konnte aus dem Gespräch einiges mitnehmen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Erstmal herzlich willkommen, Oliver. Magst du dich einmal für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Bär. Ich bin 41, aktuell Co-Trainer bei 1860 München, verheiratet, drei Kinder und habe nebenbei noch eine Fußballschule für Kinder, die Bear & Friends Fußballschule, und engagiere mich halt für soziale Projekte.
Du bist ja bei 1860 Co-Trainer. Magst du einmal erläutern, was ein Co-Trainer genau für Aufgaben hat?
Also die Aufgaben von einem Co-Trainer sind sehr vielfältig. Erstens mal natürlich immer den Cheftrainer zuarbeiten, so wie er sich das vorstellt. Bei uns ist es so, dass ich ja vorrangig für die Defensive verantwortlich bin und für Standardsituationen. Dann natürlich ist man als Co-Trainer so ein Bindeglied zwischen den Spielern und dem Cheftrainer. Man versucht Dinge zu moderieren, den jungen Spielern zu helfen, die aus der Jugend rauskommen, die dann bei den Profis mittrainieren. Und vielleicht auch Jungs ja privat mal zu helfen. Also wenn da irgendwelche Sorgen bei den Jungs sind, dann kann man gerne intervenieren und kann da gerne mal den Jungs helfen, ohne dass der Cheftrainer großartig was wissen muss. Und man kann ja Dinge eigentlich ganz gut auf kurzem Wege behandeln. Ja. Also wie gesagt, ein breites Spektrum an einigen Aufgaben.
Du warst ja früher auch aktiver Spieler, bevor du Trainer geworden bist. War das schon immer der Plan B quasi? Du bist ja verletzungsbedingt raus als Spieler. War das immer schon so ein Plan B, falls mal irgendwas ist? Oder hat sich das dann in der Situation erst ergeben?
Also eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nebenbei mal studiert an der IST in Düsseldorf. Ich habe den Sportmanagement gemacht. Ich habe den Fachwirt an der IHK gemacht. Und ja, dann nach meiner Verletzung dann auch Sportökonomie auf Diplom studiert. Und es war eigentlich so, dass der Michael Wiesinger, der damals in Ingolstadt die zweite Mannschaft trainiert hat, ja, mich gefragt hat, er muss zu den Profis hoch als Co-Trainer, ob ich mir vorstellen kann, in der U23 in Ingolstadt den Job als Co-Trainer erstmal anzunehmen und so Bindeglied zu sein zu den Profis neben meinem Studium. Ja, und so bin ich da reingerutscht eigentlich. Habe dann die letzten 6 Spiele mit dem damaligen Cheftrainer Joe Albersinger gemeinsam gecoacht. Und ja, wir haben von 6 Spielen, glaube ich, 5 gewonnen und 1 unentschieden, also keins verloren. Und ja, somit sind wir dann geblieben in der U23 vom FC Ingolstadt und haben dann das NLZ aufgebaut. Und ja, dann war ich da eigentlich schon mitten in der Materie drin. Was ich eigentlich ganz gut fand, weil viele Spieler, die aufhören, die fallen so ein bisschen in ein Loch, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, oder es ist auch schwer, in der Berufswelt gleich Fuß zu fassen. Ich bin eigentlich meinem Hobby dann, was ich später zum Beruf gemacht habe, treu geblieben. Ich konnte immer noch ein bisschen mitkicken im Training, ab und zu mal Kreise mitspielen. Also die schönen Dinge durfte ich mitmachen als Co-Trainer und bin so mit dem Fußball erhalten geblieben.
Was würdest du zum Beispiel einer Person raten, die auch im Sport tätig ist und zum Beispiel verletzungsbedingt rausfällt, wie man nicht unbedingt in so ein Loch reinfällt?
Also ich glaube, viele junge Spieler, die ich auch jetzt in Ingolstadt, in Augsburg, dann in den U-Mannschaften trainiert habe, die leben so in einer bisschen Seifenblase. Das heißt, sie sagen, ja, sie werden auf jeden Fall Profi. Ich war allein relativ ehrlich, auch in Augsburg, zu einigen Jungs, habe gesagt, Mensch, es schadet nie, nebenbei zu studieren. Du weißt nie, was passiert. Wenn du Profi wirst, dann freuen sich alle. Aber wenn es halt nicht so wird, dann hast du wenigstens ein zweites Standbein. Also ich würde allen raten, deswegen habe ich auch meine Fußballschule zum Beispiel nebenbei noch oder mache andere Projekte im Sport. Ich würde mich nie nur auf diesen Trainerjob oder auf diesen Spielerjob konzentrieren, sondern immer über den Tellerrand hinaus gucken und schauen, okay, was macht mir noch Spaß, wo liegen meine Stärken und auch für den Kopf, wie kann ich mich weiterbilden und wie kann ich mir vielleicht ein zweites Standbein aufbauen.
Sehr schön. Und wie hat dir die Umstellung vom Spielersein zum Trainersein leicht gefallen oder war das eine Herausforderung, weil das doch ja auch eine andere Perspektive ist, neben dem Spielfeld dran zu stehen?
Also es war schon erstmal schwierig zu akzeptieren, okay, weil ich bin in dem Jahr, wo wir eigentlich am erfolgreichsten waren, in Osnabrück in der zweiten Liga, habe ich mich verletzt, hatte einen Muskelabriss im Adduktorenbereich und habe dann eigentlich sehr viel Reha gemacht, über ein Jahr sehr viel trainiert und es war schon schwierig dann zu akzeptieren, okay, so wie ich mir vorstelle, wird es nicht mehr funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich dann die Geburt von meinem ersten Sohn eigentlich relativ ja, die Augen geöffnet. Ich habe eine kleine Familie mit meiner Frau zusammen und ich wollte auch nicht mehr Risiko eingehen, irgendwo anders hinzugehen. Ich hatte noch Angebote aus der ersten Liga Schweiz, aus der ersten Liga Österreich, aber ich wollte es nicht mehr. Ich habe gesagt, nee, das Ding ist irgendwann beendet, dann ziehst du es nur nach hinten und habe auch von der BG eine tolle Vollförderung bekommen. Das heißt, mein Studium wurde übernommen von der Berufsgenossenschaft und dann eben dieser Job in Ingolstadt und somit war für mich eigentlich ja die Entscheidung klar, dass ich als Spieler aufhöre und wie gesagt, ich konnte im Training immer noch ein bisschen mitkicken, wenn ich Lust hatte und somit bin ich, muss ich echt sagen, war ich gefallen, aber ich hatte ja super mit meiner Frau, mit meinem ersten Sohn, das war einfach dann so ein neuer Lebensabschnitt, der ja auch geprägt hat, aber enorm wichtig war.
Und fiel dir das schwer, dann die Leute anzuführen? Also eine gewisse Führungsrolle muss man ja auch übernehmen, wenn man ja auch die Verantwortung für die Mannschaft hat.
Also das ist mir nicht so schwer gefallen, weil ich war als Spieler auch immer einer, der relativ impulsiv war oder sehr ja in den Jugendmannschaften immer Kapitän war, also immer eigentlich schon ein Führungsspieler, sage ich mal. Ich glaube, das Schwierige war für mich dann zu sagen, okay, ich muss den Spagat schaffen zwischen, ich brauche einen guten Zugang zu den Jungs als Co-Trainer, damit du Dinge erfährst, damit du ihnen auch helfen kannst, weil sonst öffnen sie sich nicht. Auf der anderen Seite bist du eine Respektsperson für die Jungs, heißt, wenn du Ansagen machst, dann muss es funktionieren. Ich glaube, das war das Schwierigste am Anfang, zu sagen, okay, wie gehe ich den Spagat in, Kumpel zu sein, auf der anderen Seite aber dann doch der Co-Trainer, wo die Jungs drauf hören und ich denke, ja, das liegt einem, also mir liegt es anscheinend, viele Jungs, die ich trainiert habe, die sagen immer, ja, okay, Olli, mit dir war es immer cool als Co-Trainer, ja, ich feiere mich da nicht selber ab, es gibt andere, die das eher tun, ich bin da sehr demütig eigentlich und ja, bin froh um so ein positives Feedback, will mich immer weiter verbessern, aber wie gesagt, das war glaube ich das Schwierigste, diesen Spagat hinzubekommen.
Ihr seid ja von der zweiten Liga damals, also da beziehungsweise da warst du ja noch nicht da, in die Regionalliga abgerutscht und dann bist du ja quasi in der Zeit auch dazugekommen. War das, siehst du das rückblickend als auch als Chance, jetzt mit dem Verein wieder so hochgewachsen zu sein oder war das wahrscheinlich in dem Moment auch erstmal schwierig?
Also im ersten Moment war es relativ schwierig, weil der Plan war eigentlich, dass ich in Daniel Bürowka in U21 unterstütze. Er war ja beim Pereira immer dabei im Trainerteam und das heißt, er wollte jemanden, wir kennen uns seit über 20 Jahren, er wollte jemanden, den er kennt, den er vertraut, der dann die U21 trainiert bzw. coacht, wenn er nicht da war. Und durch diesen Worst-Case-Abstieg, wo alles eigentlich zerbrach, ja, hat er mich dann angerufen und hat gesagt, du Olli, keine Ahnung, ich denke, ich muss die erste Mannschaft gleich machen. Mir hat auch keiner Bescheid gesagt, so richtig, ja, hänge ich irgendwie in der Luft. Dann habe ich gesagt, du, Biro, ich stehe zu meinem Wort. Ja, dann mache ich halt Co-Trainer von dir gleich und wir nehmen die erste Mannschaft und versuchen mal wieder aufzusteigen. Was natürlich hinter den Kulissen damals lief, das wusste ich ja nicht, weil ich war ja noch nicht bei 60 vorher. Auf der anderen Seite war ich echt erstaunt, wie viele Fans, wie das eigentlich so polarisiert hat, wie viele Leute wieder ins Stadion gegangen sind, im Grünball, wie viele Zuschauer beim Training waren. Also es war von den Fans ja schon irgendwie eine Aufbruchstimmung. Auf der anderen Seite muss man sagen, als Verein sich natürlich rein sportlich. Als 60 München in die vierte Liga abzurutschen, ist natürlich ein Desaster. Da muss man ehrlich sein. Aber für die Fans und so für das Umfeld war es so ein bisschen wieder der Verein zum Anfassen, was wir ja sind, so der Arbeiterverein. Aber sportlich, wie gesagt, glaube ich, relativ schwierig, das zu verkraften.
Ja, und wie fängt man dann in so einer Situation auch die Spieler auf? Weil das ist ja bestimmt auch keine einfache Situation für die Spieler, so ein eine extreme Veränderung ja auch in allen Bereichen. Ja, eigentlich auch.
Ja, der Großteil des Kaders bestand dann aus den Spielern aus der U21, die Biro eh schon trainiert hat, die auch Verträge hatten. Dann konnten wir noch Jan Mauersberger überreden, dass er ein Jahr weitergemacht. Dann konnten wir, oder zwei Jahre, dann Sascha Möllers für uns gewinnen. Hat Biro den Zugang zu ihm gehabt. Ich kannte ihn aus Augsburger Zeit schon. Wir haben guten Draht zueinander. Also wir konnten dann so zwei Alpha-Tiere auch dazu bewegen, dass sie bleiben, auch in der vierten Liga. Haben dann unser Netzwerk eigentlich so ja, bedient und haben gesagt, okay, es waren ja kurze Wege, wir konnten alles alleine entscheiden. Ja, wir haben dann Aaron Berzel, der bei mir in Elversberg gespielt hat, noch nach München geholt. Daniel Wein, den der Biro gut kannte, zu uns geholt. Also wir haben dann so Baustelle für Baustelle geschlossen und ja, ich glaube eigentlich wirklich eine gute Mannschaft zusammengestellt für die Situation damals, mit einer sehr guten Mentalität und naja, auch für die U21-Spieler war es ein neues Gefühl. Ne? Die waren auf einmal Profispieler, hatten zwar noch einen Vertrag für die U21, aber auf einmal waren nicht 200 Zuschauer im Stadion, sondern 12.000. Und das war natürlich dann schon ein Riesenhype auch für die Jungs. Die mussten erstmal selber klarkommen. Und bei 60 München muss man ja liefern, weil wenn man da nicht zweimal gewinnt, dann ist man abgestiegen. Das ist ja immer so. Also es war für alle Beteiligten echt eine spannende Zeit, sehr lehrreich. Also Ich glaube, mich schockt nichts mehr jetzt, egal wo ich hingehe für die Zukunft, weil diese 4 Jahre bisher, und ich hoffe, ich habe noch 2 Jahre Vertrag, das wären dann irgendwann 6 Jahre vielleicht oder länger darüber hinaus, war es eine prägende Zeit.
Ja. Also kann man auch vielleicht rückblickend sagen, dass das auch irgendwie eine Chance für den Verein war, sich nochmal anders zu entwickeln, weil vorher, wenn man sich die Statistiken anguckt, sieht es ja so mittelmäßig aus und jetzt seid ihr zum Beispiel ziemlich weit oben in der Tabelle.
Also ich sage sportlich, der Aufstieg im ersten Jahr war einfach enorm wichtig. Also ich sage, Bayern München hat eine bessere Mannschaft wie wir, nur wir hatten mehr Mentalität und hatten halt vom Busfahrer über die Waschfrau über keine Ahnung, also alle waren dabei, es war wirklich eine richtige Löwenfamilie. Keiner hat sich zu wichtig genommen, es war echt ein Team. Jetzt natürlich so in der dritten Liga auf Dauer für 60 München wird es schwer, weil natürlich durch diese wenigen Fernsehgelder, die du generieren kannst, du bist limitiert in gewissen Dingen, auch was das Stadion angeht, so schön wie für die Fans es ist, aber eigentlich Geld verdienen oder für den Verein enorm wichtig wird es sein, dass wir schnellstmöglich irgendwann wieder in die zweite Liga kommen. Wie gesagt, fanmäßig war es sicherlich eine tolle Euphorie. Sportlich und finanziell natürlich, muss man sagen, war es nicht optimal.
Für die Leute natürlich, weil es nahbarer irgendwie war, weil man näher an der Mannschaft dran war, weil natürlich auch nochmal eine andere Stimmung auf kleinem Raum ist.
Das stimmt, ja, wir waren dann natürlich schon wieder nahbarer. Der Zweitligakader, ich weiß nicht, außer Stefan Aigner und Ortega, ich weiß nicht, wie viele deutsche oder bayerische Jungs da gespielt haben. Das war für die Fans dann schon ein bisschen schwierig, ja, obwohl das die anderen Jungs ja trotzdem Top-Qualität hatten, fußballerisch, muss man ja sagen. Aber natürlich für die Löwen-Fans schwieriger anzufassen, wie jetzt ein Timo Gebhardt oder ein Sascha Mölders oder ein, jetzt haben wir Richie Neudecker zurückgeholt oder ein Ziereis damals, für Jungs, die schon aus der Löwen-Jugend kamen, die dann irgendwann woanders waren und wieder zurückgeholt haben. Das war natürlich für die Löwen-Fans besser zu greifen.
Ja, du hattest das ja eben schon erwähnt, dass der Bero irgendwann weggegangen ist. Plötzlich, da hattest du ja für ein paar Tage oder für einen kurzen Zeitraum ja quasi seine Position übernommen, notdürftig. Wie flexibel kann man als Trainer sein oder muss man sein, um solche Rollen eventuell einnehmen zu müssen oder zu können?
Ja, ich glaube, man muss schon flexibel sein. Da ich einen guten Zugang zu den Jungs hatte, wusste ich auch, wie sie sich fühlen. Das war für alle erstmal natürlich ein Schock, auch für mich. Biro hat mich nach 60 geholt, hat dann entschieden, er möchte nicht weitermachen, weil eben viele Querelen im Verein ihm zu viel waren. Er war beim Fußballlehrer, also war extrem unter Spannung. Dann musste ich natürlich erst ein, zwei Mal mich selber sortieren, dann musste ich 2-3 Tage schauen, wie die Jungs drauf sind und habe mich dann eigentlich nur sportlich auf das Spiel gegen Halle konzentriert. Ja, ich habe versucht, wirklich alles auszublenden, habe gesagt, okay, rein sportlich, nur Halle und es hat ja gut funktioniert mit dem 1-0-Sieg.
Und auch so dann versucht, die Spieler zu polen, dass quasi gar nicht dieses Emotionale zu weit hochkommt, sondern erstmal hauptsächlich der Fokus auf dem Sportlichen auch bei denen liegt?
Oder? Also Dienstag, Mittwoch, ich finde schon, du musst Emotionalität schon mal auch zulassen. Ja. Also es war schon Dienstag, Mittwoch schon 2 Tage, wo wir es sehr emotional waren. Aber ab Donnerstag, Freitag habe ich versucht, den Jungs einfach zu sagen, okay, wir können nichts mehr ändern. Wir müssen uns jetzt 2 Tage auf das Spiel gegen Halle konzentrieren. Ja, wir haben alle hier den Löwen auf der Brust und wir müssen liefern in Halle, damit wieder auch Ruhe einkehrt. Auch Biro wollte das so. Er hat gesagt, wir sollen uns jetzt nur um Sportliche kümmern. Und ja, dann haben die Jungs das top umgesetzt. Und ich glaube, von der mentalen Seite war das sehr, sehr stark.
Ihr habt ja auch, glaube ich, gewonnen, wenn ich das...
1-0, ja.
Ja, was würdest du dann raten, zum Beispiel, wie man ein Team in einer Krisensituation anleitet?
Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig, weil jeder Spieler oder jeder Trainer tickt auch anders. Es gibt Trainer, die holen die Peitsche raus, es gibt Trainer, die versuchen, über Empathie das zu lösen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass du als Trainer dich nicht verstellst, dass du einfach du selber bleibst, dass du immer einen guten Draht zu den Jungs findest. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du klare Prinzipien vorgibst und das versuchst auch so zu vermitteln, dass die Jungs für dich marschieren. Und ja, ich glaube, wie gesagt, das Schlimmste ist, wenn man sich verstellt, weil die Jungs merken das, die Spieler, wenn man versucht, jemand anders zu sein. Also ich glaube, gut fahren wird man immer, wenn man sich selber treu bleibt. Und
auch ehrlich gegenüber den Jungs ist...
Auch ehrlich, das ist manchmal sehr hart natürlich. Ich war selber Spieler, wenn der Trainer ehrlich war, hat es wehgetan, vor allem wenn man nicht spielt. Auf der anderen Seite finde ich, dann weiß man wenigstens als Spieler, woran man ist. Ja, dann wird man nicht verarscht, sondern weiß, okay, ich muss an den Punkten noch arbeiten, dann bekomme ich meine Chance. Und als Trainer, ich finde, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, manchmal vielleicht auch zu ehrlich, deswegen ecke ich ab und zu mal an. Aber weiß ich nicht, ich ziehe meine Kinder so. Ich mag Leute nicht, die hintenrum reden, die falsches Zeug erzählen, sondern lieber ins Gesicht direkt die Meinung sagen, alles auf einem ordentlichen Niveau, aber ja, bisher bin ich ganz ordentlich damit gefahren.
Hilft ja auch allen Beteiligten.
So ist es.
Hast du einen Trainer, der dich in deiner Spielerlaufbahn oder jetzt, als dein Trainerdasein angefangen hat, sehr stark geprägt hat, was deine Arbeit angeht, aber vielleicht auch was das Persönliche dann in dem Bezug?
Also ich war ja, bevor ich zu Rot gewechselt bin im Jugendbereich, war ich ja noch bei Blau, möchte ich dazu sagen. Und dann hatte ich eigentlich in der A-Jugend in der U19 den Björn Andersen als Trainer, der schwedische Nationalspieler war und auch Ex-Profi. Ich fand, der hat einen super Job gemacht. Also der hat wirklich uns nochmal 2 Jahre brutal weiterentwickelt in der U19. Der war sehr ehrlich, der war sehr direkt, sehr akribisch, also ein toller Mensch. Hat auch damals ein Kind adoptiert, das behindert war, also sozial brutal positiv engagiert. Und dann durfte ich ein Jahr später unter Giovanni Trapattoni als junger Spieler wieder mal mittrainieren bei den Profis. Und ja, der hat mich auch sehr geprägt, hat immer Parisi zu mir gesagt, junger Parisi. Also ich fand auch seine Art, mit jungen Spielern zu arbeiten, und er war ja der Mister, also er war ja eigentlich über allen, dass er sich trotzdem mit dir als, sag mal, Publiker und 19-Spieler beschäftigt, hat mir schon sehr imponiert.
Du hast ja schon eben auch erwähnt, dass du die Fußballschule hast. Magst du vielleicht einmal erzählen, was so die Philosophie dahinter ist oder was ihr genau damit anstrebt?
Ja, das war so, dass ich als Spieler immer auch schon zu irgendwelchen Events eingeladen worden bin und habe gerne mit Kindern gearbeitet. Darum habe ich ja selber jetzt 3. Die zweiten sind Zwillinge, sind auch tolle Kinder, andere, aber naja. Und ich habe überlegt, okay, was kann ich nebenbei machen noch, weil man hat als Spieler trotzdem Zeit, wenn morgens Training ist, nachmittags nur Kaffee trinken, war mir zu langweilig. Und habe dann eigentlich mit Kindern angefangen zu trainieren und jetzt seit einigen Jahren meine Fußballschule. Meine Philosophie ist halt vor allen Dingen, dass die Kinder miteinander Fußball spielen, also Verbesserung der Spielfähigkeit, dass jedes Kind besser wird. Sozialer Charakter, also wir machen so Camps, auch mit so einem Bolzplatzspiel ist immer dabei, da spielt immer groß mit klein, also spielen 6-Jährige mit 12-Jährigen, so wie es bei uns früher war. Also ich versuche auch die Sozialkompetenz bei den Kindern hervorzukitzeln, dass man ordentlich miteinander umgeht, und helfe vor allen Dingen in den Vereinen in ihrem Bereich, wenn die Probleme haben mit den Trainern, mit Kindern machen wir Sichtungstraining, unterstütze Trainer, was Fördertraining angeht, das heißt einmal die Woche trainieren die Kinder dann bei mir, wo ein Trainer mit dabei sein kann. Die zweite Einheit übernimmt dann der Trainer. Also mittlerweile sehr viele Dinge, auch Coach the Coach. Das heißt, wir machen eine Trainerfortbildung mit Trainern aus dem Verein, gewisse Themen, und ja, ich versuche halt meinen Partnervereinen zu helfen im Jugendbereich, weil ich finde, das Vereinswesen ist sehr wichtig. Ja. Die Kinder finden Halt und das Zusammenspiel ist wichtig.
Also kann man auch sagen, dass Charakter und persönliche Entwicklung auch für den Sportler, also auch für den Leistungssportler, auch sehr wichtig sind?
Sehr wichtig, finde ich. Ich war woanders mal eingeladen beim Podcast im Stadion an der Schleißheimer Straße, da ist mir die Frage auch gestellt worden, Mentalität der jungen Spieler. Ich denke, dass wir schon die Jungs wieder, und so ist bei meinen Kindern auch, mehr zur Selbstständigkeit erziehen müssen. Also ich trage meinen Jungs nicht einen Rucksack, die Schuhe werden selber geputzt, und da müssen wir gleich wieder hinkommen, ne? Weil die Jungs werden abgeholt mit dem Bus von der Schule, die bekommen extrem viel. Ja. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Eigenverantwortung, wie komme ich zum Training, wie komme ich in die Schule und so weiter und so fort, sich selber zu organisieren. Ich glaube, das wird nicht schaden für die Zukunft, weil ich glaube, so Typen fehlen uns auch ein bisschen. Wenn man Kimmich sieht, so ist der Letzte, so ein richtiger Fighter, so ein richtiger Typ, sage ich mal, der rauskam aus der Jugend. Und ich denke, da muss man einfach die Jungs selber dazu mehr wieder treiben, dass sie mehr Gas geben, dass sie sich besser organisieren und nicht verweichlichen.
Und ab welchem Alter kann man ungefähr sehen, ob da Potenzial drin steckt? Oder kann man das überhaupt schon so früh sehen? Oder entwickelt sich das teilweise auch erst später?
Also das ist immer so ein Thema, wenn ich meinen großen Sohn ins Training fahre, dann fragt er mich, Papa, wie war es bei dir? Sag ich, du, ich war auch nicht immer der beste Spieler. Ja? Und es gab Fußballer, die mit mir zusammengespielt haben, die waren technisch oder viel besser wie ich. Ja? Nur, du brauchst einfach eine Mentalität, du musst jeden Tag Gas geben im Training, du musst dich verbessern, du musst wollen. Und wenn du das machst, glaube ich, ja, dann wird dein Weg nach oben gehen. Natürlich brauchst du ein gewisses Talent. Ohne Talent hast du keine Chance, aber ohne Mentalität, nur mit Talent reicht's auch nicht. Und da habe ich in der Akademie von Arsenal mal so einen Spruch gelesen, Talent is not enough. Der hat mir super imponiert eigentlich. Und wenn ich mal irgendwann vielleicht Nachwuchsleiter wäre, dann wird der Spruch auch überall hängen, weil es trifft's eigentlich, Talent ist nicht genug. Du brauchst Talent, aber du musst selber halt mehr trainieren und mehr wollen wie die anderen. Ich glaube, so ab 11, 12 Jahren siehst du schon, wo der Weg hingeht. Ja, ist natürlich die fortführende Schule, Gymnasium wird immer schwieriger, vor allem hier in Bayern. Die Kinder haben weniger Freizeit, ist nicht mehr so, dass sie jeden Tag auf den Bolzplatz gehen können, aber man sieht schon, ja, so dann, wenn es zur D-Jugend, C-Jugend geht, ab 12 Jahren, 13 Jahren, dann wird schon spannend.
Inwiefern spielt das soziale Umfeld da eine Rolle, was zum Beispiel Eltern betrifft?
Ich meine, da gibt es ja auch Eltern, die hoch motiviert sind, die ja fast oder öfters motivierter als die Kinder sind. Das ist natürlich auch nicht gut. Es gibt Eltern, die ihre Kinder wenig unterstützen, wie auch immer, ob das beruflich ist, finanziell. Das ist auch nicht so leicht für so Kinder. Die haben es aber manchmal dann schwieriger und sind mehr Fighter, wie eben Kinder, die aus dem, sagen wir, besseren Elternhaus kommen oder die mehr Möglichkeiten haben. Ich glaube, du musst einfach, so handhaben wir das, oder ich auch, du musst die Jungs einfach kicken lassen, du musst sie unterstützen positiv, aber nicht zu irgendwas drängen, weil dann wird irgendwann mal in der Pubertät, ist, glaube ich, schwierig und dann flüchten sie sich in andere Hobbys.
Und wo meinst du oder wo denkst du, sind so die meisten Punkte oder der Punkt, wo die Träume zerplatzen oder wo die jungen Spieler dran scheitern quasi, was eine Karriere betrifft?
Also erstens glaube ich, dass es, wenn man sich zu hohe Erwartungen steckt, ja, wenn man jetzt, weiß ich, man war als Topspieler unter 15, unter 16 und kommt in die U17 und hat irgendwie keinen Wachstumsschub oder man hat körperlich Probleme, aber die Erwartungen einfach vorher schon viel zu hoch waren, dann fallen so Kinder oft in ein Loch. Ja, und dann ist es oft schlimm, wenn die dann den Verein verlassen müssen aus gewissen Dingen und sie nicht aufgefangen werden, sondern es ist ja wirklich dann so, dass auch der Neid in Deutschland extrem hoch ist. Wenn Spieler jetzt angenommen dann von 60 wieder zum Heimatverein zurückkehrt, dann ist es ganz selten, muss ich sagen, dass der positiv aufgenommen wird, sondern da wird dann erzählt, schein, der ist zu schlecht für 60 oder zu schlecht für Bayern oder wie auch immer Ingolstadt. Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung, sondern die Jungs, man soll jedem so den Weg mal zutrauen und wenn sie es nicht schaffen, dann gibt es andere Wege auch noch. Ja. Ich habe auch viele Spieler wie den Erik Tommy zum Beispiel in Augsburg gehabt, der jetzt Bundesliga spielt, der war in keiner Nationalmannschaft, die wollten den Augsburg in der 19 wegschicken, dann haben wir ihn hochgehoben in die U21 und jetzt spielt er Bundesliga in Düsseldorf oder in Stuttgart. Also es gibt immer Wege, wenn du fleißig bist, wenn du ein bisschen Glück natürlich hast, wenn du zum richtigen Zeitpunkt da bist, es zu schaffen. Ich finde es aber trotzdem noch viel wichtiger, Kinder oder Jungs, die es nicht schaffen, aufzufangen und einen zweiten Weg aufzuzeigen.
Und also kann man ja auch eigentlich sagen, dass der Spieler auch eigentlich fast nur so gut sein kann wie der Trainer. Also, aber wenn der Trainer ihn nicht unterstützt, dann...
Das ist oft auch ein Thema, wo ich immer von Eltern mitbekomme, mein Sohn spielt nicht, weil der Trainer den anderen bevorzugt. Das ist natürlich immer, muss man immer zwei Seiten sehen. Das ist schwierig zu bewerten, weil natürlich Eltern dann immer in jedem anderen den Feind sehen. Ja. Das ist ja bei uns auch so. Gott sei Dank haben wir keine Gespräche mit den Eltern mehr. Aber... Es ist schon so, dass ein Trainer, der einen Spieler extrem pushen kann und positiv anpackt, natürlich in der Entwicklung extrem helfen kann. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Spieler gar nicht beachtet, auch natürlich zerstören kann.
Ja, du trainierst ja jetzt ziemlich junge, also Kinder und natürlich auch die Älteren bei euch bei 1860. In wo liegen die Unterschiede im Training? Also jetzt nicht direkt im Training, sondern wie man die mit denen redet oder wie man die, inwieweit man die fördert oder...
Also es gibt ja auch bei uns Spieler, die man wie Kinder behandeln muss. Das ist ja manchmal auch nicht so, wenn man sich's vorstellt. Ich trainiere auch noch nebenbei, habe ich so ein Perspektivkarte ins Leben gerufen. Das heißt, die besten Spieler ab der U16, U17, U18, U19, die jungen Spieler trainieren einmal im Monat mit mir, also im Co-Trainer von den Profis. Und da bin ich eigentlich relativ hart zu den Jungs, weil wer da zu spät kommt und so, der muss schon Läufe machen. Weil ich finde, die Jungs müssen lernen, wenn die nach oben kommen, dass da einfach ein anderer Wind weht.
Also Disziplin auch irgendwie lernen.
Disziplin, man kommt lieber 10 Minuten früher als zu spät, man nimmt ein paar Flaschen mit vom Platz. Und da bin ich schon froh, dass Sascha Mölders noch bei uns ist, weil der auch noch diese Werte von früher ein bisschen vorlebt und auch den Jungs mal in den Arsch tritt. Aber ich denke, im Breitensport, wenn ich Kinder trainiere, geht es mir darum einfach, dass die Kinder Spaß haben. Ja, und ob der jetzt gut oder schlecht ist, ob der jetzt Talent hat oder kein Talent, ich versuche einfach den Jungs was beizubringen. Jeder auf seinem Level. Und bei den Profis, da gibt es halt auch verschiedene Spielertypen. Es gibt Jungs, die musst du härter anpacken und es gibt Jungs, die musst du auch wie Kinder behandeln. Hauptsache, sie funktionieren am Samstag.
Und wenn man jüngere Spieler hat, die dann quasi eine Karriere starten, wie führt man die am besten oder wie führt man die an so eine große Kulisse ran? Weil das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied, ob du jetzt da auf dem Platz spielst oder dann im Stadion vor einer gewissen Anzahl an Personen mit einer gewissen Stimmung.
Ja, wir haben jetzt zum Beispiel nach Rostock haben wir Maxim Ressler mitgenommen. Der ist eigentlich aus der 17 Grad rausgekommen. Der war mal im Kader. Mhm. Und ich glaube, wenn du Jungs immer mal mitnimmst, Einwechslung jetzt war noch nicht gegeben, aber alleine, dass die Jungs wissen, okay, wie ist es vor dem Spiel, wie ist die Atmosphäre. Ja, da müssen die jungen Spieler immer den Torwart zuflanken. Das war in Rostock auch eine Katastrophe. Der Torwarttrainer, der Harry, war ganz aufgelöst, weil eben der Maxim so aufgeregt war, dass er nicht mal Flanken schlagen konnte, was er nachts um 3 nochmal macht. Aber da merkt man so ganz einfache Dinge, ja, die gehen dann einem durch den Kopf und die Jungs sind dann aufgeregt, sind dann nervös und alleine schon, dass so junge Spieler einfach mal die Kulisse mitbekommen, das hilft dann natürlich extrem und muss halt positiv pushen. Ja,
wahrscheinlich machen die sich auch selber zum Teil dann Druck, das erste Spiel vor so einer Kulisse gut abliefern zu müssen.
Genau, ja, da muss man schon den Druck wegnehmen. Ich hätte dann viele Augengespräche mit den Jungs und ein bisschen runterholen über andere Themen sprechen, ein bisschen ablenken, aber ja, auf der anderen Seite, jeder muss da durch. Also ich musste auch durch. Wir haben auch mit in der U15, weiß ich noch, haben auch in England ein Länderspiel gehabt im Wembley Stadion vor 50.000 Zuschauern. Ja, da haben wir 4-2 gewonnen, aber das bleibt einfach in Erinnerung. Das war auch die Hölle, ja, da rauszugehen. Das hat dich einfach geprägt, aber für deine Entwicklung war es gut, weil du warst dann reifer wie andere. Weil du bist in die Schule zurückgekommen und konntest sagen, hey, ich habe gestern vor 50.000 gespielt.
Und gewonnen.
Ja, gewonnen. Ja. Ich habe dann gegen Michael Owen gespielt. Die Geschichte erzähle ich gerne. Michael Owen war natürlich dann ein Topspieler. Wir hatten dann leider nicht die gleiche Karriere, aber damals habe ich ihn noch besiegen können. Aber es ist einfach ein prägendes Erlebnis und bringt die Jungs weiter.
Denkst du, es ist auf jeden Fall von großem Vorteil, dass du auch so als Spieler eine Karriere hattest oder aktiv warst, um auch ein gewisses Einfühlungsvermögen für solche Situationen zu haben?
Also ich glaube, das ist enorm wichtig und es sieht man ja immer wieder auch, dass diese Position auch vom Co-Trainer, auch von ehemaligen Spielern begleitet wird oder auch die Trainer, wie finde ich jetzt zum Beispiel Marc Rose in Gladbach, der einen super Job macht, das sind schon eigentlich auch Typen gewesen als Spieler und wenn du selber Dinge erlebt hast im Spiel, dann kann man es einfach den Jungs weiter vermitteln. Die glauben dir auch ein bisschen mehr, weil sie sagen, okay, die googeln natürlich, ja, was will der von mir? Okay, dann schauen, er hat ja doch ein bisschen Geld verdient und ab und zu mal trotzdem weiter oben auch Fußball gespielt in der zweiten und dritten Liga. Also das hilft einem schon natürlich. Auf der anderen Seite, jetzt nur immer zu erzählen von meiner Vergangenheit, bin ich auch kein Typ oder kein Freund davon. Es gibt auch Trainer, die erzählen mehr von sich selber wie von der Mannschaft. Das langweilt dann auch irgendwann die Jungs. Aber natürlich, wenn man Situationen erlebt hat, wie in jedem Berufsleben, ob man jetzt Anwalt ist oder Arzt oder wie auch immer, wenn man so und so viele OPs gemacht hat, dann kann man natürlich davon erzählen. Ja, und ist natürlich dann eine andere Situation, wie jetzt einer, der vielleicht es noch selten oder gar nicht erlebt hat, muss sich da hineinversetzen.
Deswegen ja, zum Beispiel halt wie in den Situationen, wenn die jungen Spieler das erste Mal in dem Stadion spielen, kann ja nicht jeder nachvollziehen. Nee. Also zumindest nicht so, wie der es schon mal selbst erlebt hat. Wie wichtig ist bei der Mannschaft das Teamverhalten? Also der Zusammenhalt oder ist es bei jeder Mannschaft ist es bestimmt nicht ausgeprägt, denke ich, gehe ich mal von aus.
Also das ist schon enorm wichtig. Das ist auch die Kunst natürlich, dass du hast natürlich in einem Kader von 26, 28 Spielern unterschiedliche Charaktere, verrückte Typen, leise Typen, keine Ahnung, verschiedene Nationen bei uns mittlerweile.
Generationen
auch natürlich. Maxim Ressler bei uns ist 17, Sascha Möller ist über 30, also er sagt immer, ich könnte ein Papa sein. also und das unter einen Hut zu bringen, glaube ich, das hat. Also bei mir ist ganz weit vorne ist der Respekt erstmal. Ja. Also der Respekt untereinander. Sowohl jetzt von älteren Spielern Jungen gegenüber, die nicht nur zerstören, wie es früher war, sondern auch denen zu helfen. Und die jungen Spieler, dass sie respektvoll den erfahrenen Spielern gegenüber treten. Und dann, ich glaube, muss jeder seine Rolle finden, aber das ist schon die Kunst einfach, dass du dann homogenes Gebilde hinbekommst. Aber ich glaube, wenn du das schaffst, hast du auch Erfolg.
Und wie ist das schwierig, die verschiedenen Generationen untereinander dann zu einem Team zusammenzubekommen? Oder ist das sogar vielleicht von Vorteil, dass die Jüngeren die Älteren irgendwie als eine Art Vorbild, ist immer schwierig zu sagen, aber als auch als eine leitende Funktion oder so eine Papa-Funktion quasi.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, wie die älteren Spieler auftreten, dass die Jungen das annehmen und als junger Spieler ist es so, durch Leistung wirst du in der Mannschaft akzeptiert. Ja, also wenn du Qualität hast, wenn du Leistung bringst, dann kannst du 16, 17, 18 sein oder 28, das ist egal, aber wenn du Leistung bringst, egal wie alt du bist, ja, wirst du akzeptiert. Ja, auch von den Häuptlingen, dann verzeihen die dir auch mal einen Fehler. Und natürlich, was auch enorm wichtig ist, du musst Gas geben. Und diese Mentalität machen wir fehlen ein bisschen bei den Jungen, die rauskommen, dass du jedes Training 100% Gas gibst, dass du der Rasen muss brennen. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, diese Mentalität, was wir angesprochen haben, die mir fehlt. Aber wenn du das mitbringst, dann wirst du akzeptiert und dann wird die Mannschaft dir auch helfen und dann gibt es auch ein gutes Miteinander.
Wie meinst du, kann man diese Mentalität noch besser fördern? Liegt das wirklich an den Trainern, in den Verein, also ja auch schon in den ganz unteren Gruppen?
Also ich glaube, man muss spätestens ab der U15 oder U14 anfangen, einfach den Jungs nicht mehr so viel abzunehmen. Mhm. Einfach auch mal Typen zuzulassen und nicht schwierige Charaktere sofort aussortieren, weil die sind oft dann die besseren Kicker, schwieriger, aber Kreativspieler oft oder so ein Köter als Abwehrspieler oder so, der dazwischen haut, der halt keine Angst hat.
Ja.
Ich glaube, da müssen wir wieder mehr Freiraum lassen für Spieler, nicht so viel auf Taktik setzen, auf diese taktische Ausbildung, so mehr auf Individualität, auf einfach auch ja, Menschenführung und einfach zu sagen, okay, lebt euch aus, im gewissen Rahmen natürlich, das ist auch klar, also es darf natürlich den Rahmen einer Mannschaft nicht sprengen, aber ich glaube, da müssen wir einfach mehr schauen, dass da die Jungs mehr aus sich rausgehen und mehr zulassen.
Also ist die Trainerausbildung ja eigentlich mindestens genauso wichtig wie die Spielerausbildung.
So ist es ja. Also ich glaube, gute Jugendtrainer, wenn du da gut aufgestellt bist, dann die Basis begleiten, das ist enorm wichtig. Ja.
Ich stelle jedem Gast die drei gleichen Fragen am Ende. Und zwar, was war für dich der prägendste sportliche Moment, sei es als aktiver Fußballer, als Trainer, aber vielleicht auch von außen stehend irgendein Ereignis?
Okay, dann muss ich jetzt, sage ich, ein Erlebnis als Spieler und ein Erlebnis als Trainer. Also das prägendste Erlebnis war als Spieler der Aufstieg mit dem VfL Osnabrück gegen LA Aalen am letzten Spieltag. Da mussten wir gewinnen und zeitgleich hat St. Pauli gegen Magdeburg gespielt. St. Pauli war schon aufgestiegen. Wir waren 1-0 hinten bis zur 83. haben das Ding dann noch 2-1 gewonnen. Und unser Spiel war aus in Osnabrück und in Magdeburg lief das Spiel noch gegen St. Pauli, da stand es 1-1. Also waren wir aufgestiegen zu dem Zeitpunkt und es waren gefühlt, keine Ahnung, 2-3 Minuten. Für mich waren es gefühlt 10 Minuten und das Spiel lief noch und ein Spieler, Frank Gerster, schoss ganz knapp am Tor vorbei und das Spiel war aus und wir sind dann aufgestiegen in Osnabrück und es war eine Monsteraufstiegsfeier, weil wir Magdeburg am letzten Spieltag noch eingeholt haben und St. Pauli super Moral bewiesen hat, die ja schon aufgestiegen waren, noch gegen Magdeburg alles rauszuhauen. Und als Trainer natürlich der Aufstieg mit 60 in die dritte Liga, in zwei brutal wahnsinnigen Aufstiegsspiele gegen Saarbrücken, also von der Qualität her muss man ehrlich sagen, bei Saarbrücken eigentlich besser wie wir, aber wir hatten ein gewisses Spielglück und einige Spieler von Saarbrücken haben uns auch geholfen durch rote Karten oder durch Verletzungen, aber eben dieses
Gefühl
war einfach unwahrscheinlich. Es war Wahnsinn, also wie viele Leute da gefeiert haben. Die Löwenfans, es war eine super Mannschaft, super Typen und ja, die zwei Erlebnisse waren eigentlich prägend.
Vor allem das Weiteres wahrscheinlich auch durch diesen krassen Abstieg einfach in die Regionalliga.
Genau, und jeder hat erwartet von uns wieder aufzusteigen, obwohl also wir sportlich schon Bauchschmerzen hatten, so intern, aber wir haben das eigentlich dann super gelöst und beziehungsweise die Jungs haben super mitgezogen und dieser Druck aufsteigen zu müssen, wenn du weißt, okay, es gibt andere Mannschaften, die sind eigentlich besser und es dann doch zu ziehen, zeigt auch über gewisse Zusammenhalt, um gewisses Team und ja, deswegen sind wir dann hoch und eigentlich eine tolle Feier.
Ist der Druck jetzt auch genauso oder ähnlich hoch in die zweite Liga zu kommen, oder?
Nee, das noch nicht, weil wir natürlich finanziell nicht die Rahmenbedingungen haben, dass wir jetzt uns so einen Kader auch zusammenstellen können, wie wir uns ihn vorstellen oder der Verein. Das ist auch klar. Das heißt, wir wollen schon hoch, zeitnah, aber wir sind auch realistisch und sagen, okay, erstmal jedes Jahr erstmal nicht Abstieg sichern und dann gucken, was passiert.
Was wünschst du dir in Zukunft für den Sport oder für den Fußball oder für den Sport?
Also ich wünsche mir einfach im Sport, dass dieser Fairplay-Gedanke weiterhin extrem bestehen bleibt, dass diese rassistischen Anfeindungen, vor allen Dingen jetzt, was man immer wieder liest, dunkelhäutigen Spielern gegenüber absolut.
War ja jetzt auch in der dritten Liga, glaube ich.
War in der dritten Liga, aber auch im Jugendbereich in Dortmund, der Mokoko wurde beleidigt als Jugendspieler. Das hat einfach da nichts verloren. Das ist absolut asozial. Da kann ich nichts damit anfangen. Also ich denke, der Fußball ist auch dazu da, sich auszulassen als Fan. Es ist auch kein Thema, soll auch ein Ventil sein. Die können auch alles reinschreien, aber eben diese Dinge, was Rassismus angeht, hat er überhaupt nichts verloren. Und ich habe viele soziale Projekte. Ich mache immer wieder mal so ein Sozialcamp in Pasing mit Flüchtlingskindern. Und wenn man die Jungs dann kennenlernt, die aus allen Herren Ländern da sind, Iran, Irak, Afghanistan, wie auch immer, das ist echt, sind super Kinder. Die können nichts dafür, dass sie jetzt hier sind. Und hier solche Anfeindungen, ja, finde ich absolut verwerflich.
Die letzte Frage: Wo glaubst du, wärst du jetzt oder was würdest du machen, wenn du nicht diesen Weg gegangen wärst? Also vom Fußballer oder vom Trainer?
Also ich glaube, wenn ich nicht Fußballer gewesen wäre, wäre ich Lehrer geworden, Sport und Mathe.
Klassisch.
Irgendwo. Klassisch. Hätte viel Ferien. Und wäre jetzt verbeamtet, hätte ein ruhiges Leben. Aber ich glaube, ja, mein Leitspruch ist so, das Leben kommt, wie es kommt. Und ich mache mir nicht viele Gedanken über die Zukunft. Natürlich jetzt schon, wenn du Familie hast, mit deinen Kindern, mit deiner Frau, musst du schon natürlich planen. Aber manchmal kann man Dinge einfach nicht beeinflussen. Und ja, so wie es kommt, dann kommt's. Man muss immer das Beste daraus machen. Und ja, wenn ich jetzt, glaube ich, nicht Trainer gewesen wäre in Ingolstadt, dann wäre ich wahrscheinlich Sportökonomie, wäre ich irgendein Büro langweilig in der Sportagentur oder Scout, keine Ahnung. Ich wäre sicherlich dem Sport in irgendeiner Form.
Ist ja meistens so, wenn man einmal im Sport irgendwie war dann.
Ja, es gibt auch wirklich viele Jungs, die haben keinen Bock mehr drauf. Die sagen, Mensch, ich bin jetzt immer rumgereist, kein Wochenende frei. Also so Sonntage, Samstage, was bei normalen Familien ja frei ist, geht bei uns heim, die Kinder kennen es nicht anders. Da gibt es halt keinen frei. Bei uns einmal Montag frei oder mal Mittwoch frei, wie bei normalen Menschen Sonntag. Da machen wir unsere Familienausflüge halt, wie auch immer. Aber du hast einfach ein anderes Leben. Ja, aber wenn du damit aufwächst, wenn du es nicht anders kennst, ist es überhaupt nicht schlimm. Und so am Samstag in die Stadt zu gehen meiner Frau ist eigentlich die größte Strafe, weil da bin ich echt immer froh, wenn Spiele sind. Da bin ich nicht so ein Shopping, ich bin nicht so eine Shopping-Queen und deswegen ist so Samstage, bin ich froh, wenn ich auf dem Platz stehe.
Super, Dankeschön. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche weiterhin viel Erfolg als Trainer und auch der Mannschaft natürlich.
Super, vielen Dank und schöne Grüße an die Zuhörer und war ein toller Podcast. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.